OÖN im Gespräch. Der Interview-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten.
Die erste Corona-Impfung in Österreich liegt fast 8 Monate zurück. Damit fangen für einige bald schon die Auffrischungsimpfungen an. OÖN-Redakteurin Annette Gantner spricht deshalb mit der Frau, die die erste Impfung in Österreich verabreicht hat. Professorin für Impfkunde an der Medizinischen Universität Wien, Ursula Wiedermann-Schmidt.
Im Impfvorreiterland Israel steigen die Infektionszahlen. Sprunghaft schützt die Corona-Impfung zu wenig gegen die Erkrankung.
Wir haben Gott sei Dank diese Beobachtungen, die man jetzt in Israel hat, in diesem Sinne noch nicht gesehen. Also wir sehen, dass die Personen, die geimpft sind, in der Regel auch sehr gut geschützt sind. Das sieht man daran, dass hier jetzt über 85% der Personen, die im Spital landen und auf den Intensivstationen jetzt sind, gar keine Impfungen haben oder nur einmalig geimpft sind. Das heißt also, von unseren Situation aus und von unseren Erfahrungen, die wir hier haben, sieht die Situation etwas anders aus als in Israel und da bin ich also sehr hoffnungsvoll, dass es auch so bleibt, wenn die Anzahl der Geimpften auch noch weiter steigen wird.
Aber ist nicht ein Faktor, dass Israel deutlich vor uns mit den Impfungen begonnen hat und jetzt der Effekt der Impfung geringer ist mittlerweile?
Natürlich, was man dazu sagen muss, ist Tatsache, dass Antikörper nicht stabil bleiben, sondern dass wir wissen, dass Antikörper mit der Zeit abfallen. Und das sieht man also nach Infektionen, das sieht man aber auch nach anderen Impfungen, dass da verläuft. Es gibt eine natürliche Kinetik, wo man sagen kann, innerhalb von 3 Monaten kommt es meistens zu einem steileren Abfall von Antikörpern, dann bleiben die Antikörper auf einem niedrigeren Niveau. Und das kann natürlich auch in Israel das Problem sein, dass also wenn Antikörper jetzt auf einem niedrigeren Niveau ist und gleichzeitig eine doch um vieles infektiösere Variante sich jetzt verbreitet, die Delta-Variante, dass es hier bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, die auch schwer gefährdet sind, nicht ausreichend ist mit dem Schutz. Und daher ist es sehr sinnvoll, eine dritte Impfung zu machen, damit die Antikörper wieder ein höheres Niveau haben und man da auf Nummer sicher ist.
Gibt es da gewisse Altersgruppen, wenn ich fragen darf, bei denen es besonders viel Sinn macht?
Ja, wollte ich gerade erwähnen, genau. Also in der Regel ist es so, dass man bei Personen, bei älteren Personen, also Personen über 65, wissen wir auch, das ist immer der Fall, dass die Antikörper auch nach Impfungen nie so hoch sind, wie das bei Jungen der Fall ist und entsprechend auch der Abfall von Antikörpern schneller verlaufen kann. Dementsprechend sind wir auch vom Nationalen Impfgremium dem gerecht geworden und haben gesagt, aufgrund der Situation der Verbreitung der Delta-Variante und eben des Risikos, dass hier offensichtlich es leichter zu Impfdurchbrüchen kommt, sagen wir, dass eine dritte Impfung nun bei den älteren Personen durchgeführt werden soll. Also bei allen, die schon im Jänner, Februar geimpft wurden, ist es jetzt mit Herbst, also mit September angesagt, die dritte Impfung durchzuführen. Zusätzlich dazu kommen auch noch alle Risikopersonen, die von vornherein nicht so gut angesprochen haben auf die Impfung, vor allem die Immunsupprimierten aufgrund von verschiedenen Erkrankungen, haben ganz einfach von Anfang an einen nicht so optimalen Impfschutz sicherlich aufgebaut und da macht eine Auffrischungsimpfung absolut Sinn und auch eine frühere Empfehlung. Also zusammengefasst, die Empfehlung, die wir für Österreich jetzt haben, ist, dass bei Personen ab dem Alter von 65 beziehungsweise Risikopersonen, vor allem die Immunsupprimierten, sollten die dritte Impfung ab 6 Monaten, zwischen 6 und 9 Monaten nach der zweiten Impfung bekommen. Alle anderen gesunden Erwachsenen, da gehen wir davon aus, dass dieser Abfall der Antikörper schwächer verläuft und dass wir hier doch noch zwischen 9 bis 12 Monate warten können, bis eine dritte Impfung sinnvoll erscheint.
Ist es denkbar, dass man dann noch eine vierte, fünfte Impfung braucht, einfach weil es weitere Mutationen geben wird?
Also das glaube ich, kann man jetzt noch nicht voraussehen und das ist sehr schwierig. Es hängt sehr viel davon ab, ob es weitere Mutationen geben wird. Es hängt sehr viel davon ab, ob diese Varianten zurückgedrängt werden können. Es hängt sehr viel davon ab, ob die Durchimpfungsraten steigen und der Pool an Ungeimpften immer kleiner wird. Wenn das der Fall ist, können natürlich Viren auch schlechter zirkulieren. Also das sind von verschiedenen Faktoren abhängig und da möchte ich eigentlich nicht vorgreifen, sondern ich glaube, das Wichtige ist, dass man mal sieht, Geimpfte sind ganz sicherlich im Vorteil gegenüber Ungeimpften. Bestimmte Personengruppen wie Ältere und Risikopersonen sollen aufgefrischt werden und bis Ende des Jahres, glaube ich, wird es vermehrt Daten geben und wir beobachten das ja ganz genau, die Epidemiologie, damit man die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch beantworten können.
In Österreich erhofft man ja eine 80-prozentige Durchimpfungsrate, von der sind wir jetzt noch entfernt. Man will so eine Art Herdenimmunität erzielen. Aber was spricht eigentlich dagegen, dass jüngere Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Infektion auch durchlaufen?
Also was immer dagegen spricht, wie bei jeder Erkrankung, ist die Tatsache, dass es auch bei jüngeren Personen zu schweren Verläufen kommen kann. Wenngleich, also bei kleinen Kindern, die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwere Verläufe haben, natürlich geringer ist als bei Erwachsenen, aber es gibt sie. Und das Zweite ist, dass man bei jeder Überlegung, ob jemand sich impfen lassen soll oder die Erkrankung durchmachen soll, man immer sogenannte Nutzen-Risikorelationen aufstellt. Und die wurden hier ganz genau aufgestellt, nämlich was ist das Risiko einer Impfung, das man hat gegenüber dem Risiko, wenn man durch eine Erkrankung schwere Nebenwirkungen, schwere Komplikationen, dauerhafte Probleme bekommt. Und hier wissen wir ganz eindeutig, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis auch bei den jungen Menschen zugunsten der Impfung ist. Das heißt, das sind zwei wichtige Komponenten, die dafür sprechen, dass man bei jungen Menschen nicht sagt, macht alle die Infektion durch, sondern solange eben dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv zur Impfung ist, ist es immer vernünftiger, sich zu schützen und hier vorzubeugen, dass man erkrankt.
Aber theoretisch, es sterben jetzt deutlich natürlich auch weniger, weil die Gefahr für Jüngere, dass es letal endet, ja viel geringer ist. Also aber theoretisch kann man schon auch nachvollziehen, dass jüngere Menschen sagen, naja, mir ist diese Gefahr, Risiko, Nutzenabwägung bewusst, aber ich finde, das Risiko ist nicht so hoch und deshalb lasse ich mich nicht impfen.
Also noch einmal, wenn ich sage, ein Nutzen-Risiko-Verhältnis ist positiv zur Impfung, dann bedeutet das, dass die Impfung weniger Risiken hervorruft als die Erkrankung. Das impliziert schon, dass die Erkrankung mit Risiken verbunden ist, insofern, dass es schwere Verläufe gibt, dass es vor allem dauerhafte Probleme gibt. Long-Covid ist bei jungen Menschen genauso ein Problem. Einschränkungen in der sozusagen der körperlichen Fitheit und so weiter. Also das sehen wir sehr oft. Wir sprechen da weniger um die Problematik, dass die jüngeren Leute wirklich sterben, sondern ganz einfach die Langzeitfolgen gegeben sind. Und wenn wenn sozusagen das Nutzen zugunsten einer Impfung ist, dann bedeutet das automatisch für denjenigen, der die Überlegung anstellt, eine Impfung ist für das geringere Problem als das Risiko, bei einer Erkrankung schwer zu erkranken. Und wenn diese sozusagen Berechnung so steht, dann gibt es für mich keinen Grund, jemanden zu sagen, lass dich bloß nicht impfen, sondern mach die Infektion durch.
In anderen Ländern gab es ja auch Bedenken, ob man Kinder ohne Vorerkrankungen ab 12 Jahren impfen soll. Muss man eigentlich bei der Impfung differenzieren, wie groß, wie schwer ein Kind ist, weil es ja doch eine Erwachsenendosis ist, die injiziert wird?
Also jetzt gibt es Gott sei Dank mittlerweile schon ziemliche Erfahrungen. Am Anfang war man natürlich zurückhaltend, wo noch nicht so viele Daten vorgelegen sind. Jetzt ist das seit mehreren Monaten der Fall, dass man sieht, ab 12 ist die Impfung freigegeben. Und hier hat man natürlich, viele Länder haben unterschiedlich sich hier geäußert. Die einen waren ein bisschen zurückhaltender, die anderen überhaupt nicht, sondern haben gesagt, wir wollen, dass die jungen Leute auch geschützt sind. Jetzt, glaube ich, kann man hier über entsprechende Studienmengen verfügen und kann sagen, dass, wie ich auch schon vorher gesagt habe, dass die Impfung bei den größer 12-Jährigen gut verträglich ist. Und das sieht man letztendlich auch an den allgemeinen Empfehlungen, die sich jetzt sehr angeglichen haben. Also in ganz Europa eigentlich gibt es hier ein einheitliches Vorgehen. Amerika war sowieso von Anfang an schon diesbezüglich eigentlich Vorreiter. Wo man sich überlegen muss, wie man vorgeht, ist sicherlich bei den Kindern unter 12 Jahren. Da haben wir ja noch keine Empfehlung, was die Impfungen betrifft. Da gibt es noch die Studien. Da ist genau das Thema, dass auch geringere Dosen ausgetestet werden. Und solange hier die Studien noch nicht ganz klar der Fall sind und solange man hier noch sieht, dass bei den wirklichen kleineren Kindern und jüngeren Kindern wirklich man sagen kann, dass die Erkrankung in der Regel kein Problem, wirkliches Problem darstellt, wird man natürlich sich hier nicht äußern zu einer Impfempfehlung, sondern wird erst die Datenlage komplett abwarten.
Mhm. Aber wann ist Ihrer Meinung nach eine Impfung für Kinder unter 12 Jahren zu erwarten? Zeichnet sich schon ab?
Es sind jetzt die Studien im Laufen, vor allem also die unter 12-Jährigen werden mit der halben Dosis oder einer geringeren Dosis geimpft. Also ich gehe mal davon aus, dass bis Mitte, Ende des Jahres diese Studien vorliegen und dann wird man sehen, wie gut die Verträglichkeit ist, wie gut die Wirksamkeit ist und das auch wieder ins Verhältnis setzen zu den Erkrankungen und stimmt eben wiederum dieses Risiko-Nutzen-Risiko-Verhältnis, das ich schon vorher erwähnt habe, zugunsten der Impfung, ja oder nein.
Mhm. Es ist ja jetzt die Diskussion darüber, ob man eine 1G-Regel einführen soll. Würde das das Impfbewusstsein steigern?
Teilweise sicherlich wird es sozusagen das Impfbewusstsein steigern, weil ich bin sicher, es gibt viele Leute darunter, die entweder aus Bequemlichkeit oder weil es sich nicht ergeben hat, die Impfung nicht durchgeführt haben und es hilft ganz einfach in der Entscheidung. Tatsache ist, dass wir auch sehen, dass diese 1G-Regel unterstützt wird durch die Studien, die jetzt herauskommen, wo man wirklich sieht, dass geimpfte Personen, selbst wenn sie mit dem Virus noch einmal infiziert sind, viel weniger ansteckend sind, als das ungeimpfte Personen sind. Das heißt, es ist auf der einen Seite der Geimpfte, selbst wenn er Kontakt mit dem Delta-Virus hat oder mit einer Variante hat, erstens einmal selber mehr geschützt, die Erkrankung schwer zu bekommen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Aspekt für die Gemeinschaft, dass diese Leute auch kürzer und viel weniger ansteckend sind für andere. Und das ist natürlich in Situationen, wo man sagt, wo spielt das eine Rolle, in sozialen Bereichen, wo viele Leute zusammenkommen, wo eben die Infektionen sich ausbreiten können, wo sogenannte Superspreader-Events sich bilden können, da spielt das schon eine Rolle. Und insofern muss ich sagen, kann ich diese 1G-Regel nicht nur nachvollziehen, sondern ich denke, es wird auch vernünftig sein, das in bestimmten Bereichen durchzuführen.
Was halten Sie davon, dass Wien jetzt die Gültigkeitsdauer der Corona-Tests verkürzt?
Das ist auch eine sehr vernünftige Situation, denn wir wissen, dass die in Wirklichkeit, also es sind zwei Situationen, der Test, der sehr verlässlich ist, ist der PCR-Test und wenn der so frisch und neu wie möglich ist, dann kann ich mich wirklich verlassen, dass jemand nicht infektiös ist. Diese Drei-Tages-Regelung oder auch Zwei-Tages-Regelung ist unter dem Aspekt der infektiöseren Variante, der Delta-Variante, sicherlich nicht mehr haltbar und kann auch vielleicht ein Grund sein, wieso sich trotzdem hier jetzt unter Personen, die nicht geschützt sind und keine Impfung haben, ganz einfach das Virus schneller und leichter ausbreiten kann.
Wie kann in Ihrer Meinung nach die Impfquote, über die wir vorher schon gesprochen haben, jetzt noch erhöht werden? Ist eine Impfpflicht zu empfehlen?
Im Grunde muss ich ganz ehrlich sagen, zeigen die Daten und die Entwicklungslage spricht ja für sich selbst. Ja. Wenn man sich anschaut, wer heute schwer erkrankt, wer heute ins Spital kommt, wer auf die Intensivstationen kommt, dann ist es ganz klar von unseren Daten, es sind die Leute, die nicht geimpft sind, es sind die Leute, die nicht vollständig geimpft sind. Und damit ist eigentlich schon die Antwort ganz klar und das Argument auch, warum soll ich mich impfen, ganz klar gegeben. Und wer sozusagen das nicht akzeptiert oder wer das nicht sieht, ist es wirklich schwierig, hier die Leute noch eindringlicher versuchen zu überzeugen, denn mehr als diese Datenlage kann man eigentlich nicht haben, um zu sagen, ja, es ist vernünftig, sich impfen zu lassen.
Mhm. Ganz abschließend noch, gibt es ja die Diskussion, umzustellen, weniger auf die Inzidenzen achten und die Infektionszahlen, sondern die Hospitalisierungen. Ist das Ihrer Meinung nach ein richtiger Weg?
Ich denke ja, weil bei den Inzidenzen von Infektionen muss man natürlich unterscheiden. Ja. Also die reine Zahlen, also von laborbestätigten Fällen, sagt noch nicht unbedingt aus über die Gefährlichkeit und vor allem die Hospitalisierungsrate, die Folgen fürs Gesundheitssystem. Weil es gibt natürlich auch solche, die entweder asymptomatische Personenträger oder man muss unterscheiden bei den Infektionen, sind die aufgetreten bei Geimpften oder nicht Geimpften. De facto sind die Hospitalisierungsraten natürlich ein ganz wichtiger Punkt, um den Schweregrad der Infektionen und vor allem hier feststellen zu können, wer wird denn Nummer eins so schwer krank noch, damit er ins Spital kommt und wie hoch ist diese die Gefahr. Das sind ganz wichtige Aspekte, weil der Hauptaspekt in der gesamten Umgehensweise mit dem Virus war ja doch immer das, wann ist das Gesundheitssystem überlastet, wie lange kann man die Leute noch versorgen, und das wird immer ein zentrales Thema bleiben, dass man das primäre Ziel wird immer sein, Verhinderung des Schweregrads, Verhinderung von Hospitalisierung, Verhinderung von Tod. Und daher ist das schon eine vernünftige, glaube ich, Vorgehensweise, hier auf die nicht nur auf die Inzidenz der Infektionen, sondern auch auf die Hospitalisierungen zu achten.
Wann wird Corona uns nicht mehr beschäftigen?
Also das hängt davon ab, wie wir Corona sehen. Also dass das Coronavirus verschwindet, ich glaube, da sind sich alle einig, mit dem können wir nicht mehr rechnen. Diesen Gedanken müssen wir uns abschminken. Also es wird sicherlich ein Virus sein, das uns immer begleitet. Die Frage ist nur, in welcher Form. Für mich stellt sich die Frage, wann kann also diese Pandemie sozusagen so eingefangen werden, dass es für uns kein gesundheitliches Problem mehr darstellt, dass es für uns eine Form der Infektionserkrankung ist, wie das vielleicht andere grippale Infekte ist. Und das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, wie schaffen wir es jetzt nun wirklich hier mit den Impfungen gegenzusteuern, und man mag es mögen oder nicht, aber es ist ganz einfach so, die beste Wirksamkeit gegen jede Infektionskrankheit, die sich sehr schwer ausbreitet, gegen jede Pandemie, ist nun einmal ein effizientes Impfprogramm. Das haben die vergangenen schweren Infektionskrankheiten gezeigt, und es ist bei Covid nicht anders. Dem kann man sich, glaube ich, nicht verschließen. Impfpflicht haben Sie, glaube ich, noch ein Thema kurz angesprochen, das ich vergessen habe zu erwähnen. Also wo ich glaube, dass man über verpflichtende Impfungen und ich auch kein Problem damit habe, ist in Bereichen des Gesundheitsbereiches, in der Altenpflege, dort, wo die Gefahr sehr hoch ist, dass man als Person nicht nur die Frage ist, ob ich selber krank ist, sondern wo man auch potenziell Überträger sein kann. Hier muss es ganz klar sein, dass im Vordergrund der Schutz der vulnerablen Personen, der kranken Personen liegt, und da habe ich eine besondere Verpflichtung, dass keine Menschen angesteckt werden durch mich, und daher ist der Zugang, glaube ich, hier über verpflichtende Impfungen, die wir auch bei anderen Impfungen ja schon angesprochen haben, Stichwort Masern, im Gesundheitsbereich und im Pflegepersonal absolut angesagt.
Also in dem Bereich würden Sie Impfpflicht befürworten, in anderen Bereichen würden Sie es offen lassen?
In anderen Bereichen nicht, und ansonsten sind so lange, also wie gesagt, diese Infektion jetzt mit der Delta-Variante sich anfängt, da weiter so auszubreiten, ist eben die Diskussion der 1G-Regel, glaube ich, in bestimmten Bereichen schon etwas, worüber man sich hier bald einig werden sollte.
Also hier steht im Raum Sport- und Freizeitveranstaltungen.
Große Veranstaltungen, dort, wo immer Leute zusammenkommen.
Nach Gastronomie.
Genau, es ist natürlich, auch wenn man sich überlegt, im Umgang natürlich viel leichter, nicht? Wenn jemand zwei Impfungen zeigen kann, das ist eine leichte, da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine Frage, sondern da ist man geimpft, ja oder nein, und es ist keine Frage, wann war die letzte Infektion, wie lange ist das her, habe ich mich getestet und so weiter, das ist ja auch in der Handhabung sehr, sehr schwierig, und ich glaube, also hier in bestimmten Bereichen, wo man wirklich nicht möchte, dass sich die Infektionen leicht ausbreiten können, ist das eine überschaubare und sehr pragmatische Form, das Infektionsgeschehen hinten anzuhalten.
OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.